Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Ich warne schon mal vor an dieser Stelle, es wird ein bisschen anders sein als in den letzten Wochen. Heute ist Montag, der 11. März. Das hier ist Fußball MML Daily. Soweit, so gut. Ich bin Mike Nöcker. Bis hierhin stimmt's auch noch. Jetzt kommt Lena Kassel. Und jetzt schnallen Sie sich bitte an, meine Damen und Herren. Guten Morgen, Lena Kassel.
Guten Morgen, Mike Nöcker.
Entschuldigung. Ja. Keine Angst, also ich bin jetzt nicht das Schwein quasi, das überhaupt gar kein Mitleid hat, weil Lena so krank ist. Lena ist natürlich überhaupt nicht krank, also Lena ist krank, aber Lena ist, also gesundheitlich ist sie völlig in Ordnung. Sie hat nur am Wochenende bei ihrem kleinen St. Pauli-Trip offensichtlich erst ihre Hemmungen und dann ihre Stimme verloren.
Ja, ich glaube irgendwo zwischen Mexikaner 12 und 13 ist die Stimme dann flöten gegangen. Ja. Und nichtsdestotrotz sage ich dir, das war mein Opfer, was ich so ein bisschen erbracht habe, weil du hattest ja das beste Wochenende deines Lebens mit mir.
Das, tatsächlich.
Ja, glaube, würde ich schon sagen. Ja. Also das wird heute ein wilder Ritt, aber ihr wisst ja, wie das ist hier bei MML Daily. Es gibt manche Dinge, die kann man nicht beeinflussen.
So ist es.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil der Satz des Wochenendes kam tatsächlich nicht von mir, sondern von der lieben Frau von Mike, Vanessa Nöcker, die Folgendes sagte zwischen Mexikaner 12 und 13, als ich meine Stimme verlor, weil ich so hardcore gelacht habe. Sie sagte zu mir: Mein Mann ist so komplex wie ein zweiteiliges Puzzle.
Oh, und du bist
das war einfach so großartig, dass ich danach nicht mehr, also danach sind dann alle Hemmungen auch bei mir gefallen. Das war großartig.
Das ist so hart gemein, dass du diese Geschichte erzählst. Aber gut. Mal gucken, ob ich mich gleich noch in irgendeiner Form rächen werde. Wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich mal sagen.
Ja, das machen wir mal.
100% Lena.
Guten Morgen, Mike, und Happy Monday.
Präsentiert von Lena Kassel.
Und apropos Anfang, ich glaube, wie war das? Ein langweiliges, torloses Spiel wird es werden. Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Ich denke, das war die Einschätzung. Unentschieden ist es auf jeden Fall geworden, aber ein intensives Spiel, 90 Minuten lang. 3:3 hieß es am Ende. Derby-Sieger darf sich also keiner feiern. Beide Teams gaben ihre Führung jeweils aus der Hand und deshalb kann man wohl auch von einem verdienten Punkt für beide sprechen. Dem FC hätte ein Sieg im Abstiegskampf natürlich extrem gut getan. So bleibt der Abstand nach oben weiter immens. Lena, sind das dann am Ende auch diese Spiele, die du irgendwie gewinnen musst, wenn du da unten rauskommen willst, wenn du eben nicht absteigen willst? Oder darf man aus deiner Sicht mit dem Punkt durchaus zufrieden sein?
Ja, also vor allem, weil ja so ein Derby-Sieg sogar mehr wert ist als 3 Punkte, ne? weil er halt auch eine Stimmung nochmal positiv beeinflussen kann und dann eben auch weitere und kommende Spiele beeinflussen kann. Also so ein Derby-Sieg ist immer mehr als ein Spiel. Und das ist eben ausgeblieben. Aber positiv, glaube ich, nach diesem Derby, der FC hat offensichtlich doch die Mittel, um 3 Tore in einem Fußballspiel zu erzielen. Ja, du hattest ja schon angesprochen. Ich hatte auch ein unentschieden Gefühl. Ich dachte aber eher, dass es 0-0 ausgeht, weil ich eben nicht gedacht hätte, dass der FC mit seiner mauen Offensive, die er bis dato aufs Parkett gelegt hat, nur in irgendeiner Form 3 Tore erzielen kann. Der FC kann es wohl und die Offensive ist stärker als gedacht, auch weil Timo Schulz mit dem jungen Downs, der erst 19 Jahre alt ist, den richtigen Riecher bewiesen hat. Ne? Er hat ihn in der 75. Minute eingewechselt und dann hat er in der 79. Minute das 3:3 gemacht und damit den Ausgleichstreffer. Also auch so eine schöne Derby-Geschichte. Aber natürlich besonders ärgerlich aus Kölner Sicht, dass sie eben 2 Führungen aus der Hand gegeben haben. Ne? Da fehlt ihnen, glaube ich, schon ein wenig die Reife, die Erfahrung und die Konstanz auch als Mannschaft, um dann in solchen engen Momenten auch resilienter zu sein. Und die Achse im Team, die ist noch nicht fest. Die ist auch noch nicht unumstößlich, als dass sie jetzt Gegenwind und Widerstand aushalten kann. Und das ist auch irgendwie so eine Erkenntnis nach diesem Derby. Also, dass dem FC teilweise die Reife fehlt, weil sie eben eine sehr, sehr junge Mannschaft haben. Und ihnen fehlt so ein bisschen auch die Balance eben zwischen dieser jugendlichen Frische und so einer erfahrenen Abgezocktheit, die eben nicht so da ist. Also, und es wird so ein bisschen spannend sein, welcher der beiden Parts jetzt irgendwie im Abstiegskampf überwiegen wird, ne? Teilweise kann ja auch so eine jugendliche Naivität in so einem Abstiegskampf auch sehr, sehr gut und wohltuend sein. Und manchmal brauchst du aber eben auch diese Abgebrühtheit. Und das ist irgendwie so ein schmaler Grat, auf dem sie sich da bewegen. Und trotzdem muss man sagen, es ist da unten nach wie vor noch alles offen. Auch weil an diesem Wochenende keine Mannschaft von Platz 10 bis 18 gewinnen konnte. Also da ist alles noch drin, auch für den FC. Und unterm Strich war das einfach ein sehr leistungsgerechtes 3:3. Ein tolles Spiel, war sehr charismatisch und hatte richtig viele Emotionen, die ich ja in den letzten Wochen so ein bisschen vermisst habe in der Bundesliga. Also von daher war es absolut wohltuend, dieses Spiel.
Absolut wohltuend war, glaube ich, auch dieses Spiel, zumindest für den FC Bayern. FC Bayern München gegen Mainz 05, 8:1. In München ist offenbar die Leichtigkeit zurückgekehrt. Die Bayern haben Mainz von vorn bis hinten überrollt und scheinen zumindest vorerst zurück in der Spur zu sein. Auch für Harry Kane war dieses Spiel natürlich ein gefundenes Fressen. Der Engländer hat jetzt nämlich schon 30 Tore auf seinem Konto. Neben ihm überzeugte aber auch vor allem Leon Goretzka mit 2 Assists und 2 Toren. Man muss aber auch festhalten, Lena, die Mainzer haben es den Bayern auch, wenn von einem extrem schweren Spiel geredet wurde, durch Thomas Tuchel am Ende des Spiels, sie haben es schon auch irgendwie extrem leicht gemacht, oder?
Wir können erstmal, bevor wir dann in die Analyse gehen, an dieser Stelle nochmal meine Prognose für dieses Spiel aus der Freitagsfolge einspielen. Einmal Trommelwirbel und bitte meine Prognose.
Den Bayern das Leben schwer machen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie dieses Spiel gewinnen. Ne? Aber man hat zum Beispiel gegen Leverkusen gesehen, dass sie die Top-Teams irgendwie schon vor Probleme stellen können. Ich glaube jetzt daher eher an so eine Kategorie Arbeitssieg für den FC Bayern. Also das so 1-0, 2-1, irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein Torfestival wird mit 3-4-0. Du hast jetzt 29 Gegentreffer, hast du gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob da 3-4 dazukommen. Aber es wäre schon sehr überraschend, wenn sie sich den Sieg da zu Hause nicht, also wenn sie den einfach nicht einfahren würden. Das wäre wieder ein negativer Höhepunkt.
Ich würde sagen, Lena Kassel, das C steht für Kompetenz.
Ja, Lena Kassel Masterclass, kann man auch sagen.
Kann man schon sagen, gern geschehen an dieser Stelle an alle Bayern-Fans. Das war ein Paradebeispiel für den Kassel-Jinx. Ja.
Ja.
Bier könnt ihr mir dafür irgendwann anders ausgeben.
Du trinkst erstmal die nächsten 2 Wochen nichts mehr.
Aber ja, also du hast gesagt, dass die Mainzer es den Bayern auch einfach gemacht haben und das stimmt natürlich. Ne? Also die defensive Kompaktheit der Mainzer, die sie zum Beispiel noch beim Spiel gegen Leverkusen hatten, die war nicht mehr da. Schön aber auch der Mainzer-Tweet nach dem 7:1 der Bayern mit der Caption: So muss sich Brasilien gefühlt haben. Fand ich sehr, sehr witzig. Und die Bayern, die haben so ein bisschen die Handbremse gelöst. Ne? Und ich habe mich natürlich gefragt, wieso jetzt plötzlich? Und ich glaube, dass ein großer Punkt ist, dass jetzt eben unmittelbar noch 2 Länderspiele anstehen. Und zwar die beiden letzten vor der EM. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere Nationalspieler bei den Bayern jetzt nochmal eine zweite Luft bekommt, sich zeigen will. Leon Goretzka zum Beispiel, für mich wirklich fantastische Partie gegen Mainz gemacht. Sein Bestes, glaube ich, in dieser Saison. Dazu auch Serge Gnabry mit einem tollen Tor. Das waren jetzt auch beides Spieler, die, glaube ich, so ein bisschen auf der Kippe stehen bei Nagelsmann. Und jetzt plötzlich liefern sie so ein Spiel ab und performen. Ne? Also ich glaube, dass diese 2 Länderspiele jetzt im März schon etwas auch mit dieser gelösten Handbremse jetzt bei den Bayern zu tun haben. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, dass sie jetzt auch irgendwie befreiter aufspielen können, weil scheinbar so vieles geklärt ist aktuell. Also Tuchel ist ab der neuen Saison weg. Dann Meisterschaft geht vermutlich an Leverkusen. Und den Viertelfinaleinzug in der Champions League, also das Minimalziel, hat man irgendwie auch erreicht. Also alles ist irgendwie ungewollt so ein bisschen klarer und die Bayern haben ungewollt klar Schiff gemacht. Und ich glaube, dass das auch zu einer gelösten Handbremse führt. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich glaube, dass die Bayern jetzt kein einziges Spiel mehr verlieren in dieser Bundesliga-Saison. Weil eben die Hemmungen und das Verkrampfte, gerade jetzt auch durch so einen Kantersieg wie gegen Mainz, das sind ja wieder die alten Bayern jetzt gewesen, gelöst sein könnten. Also es würde mich nicht überraschen, wenn sie jetzt eigentlich nichts mehr liegen lassen.
Nicht, dass sie sich am Ende noch ärgern, dass sie sich von Thomas Tuchel getrennt haben.
Ja, wer weiß, stell mal vor, er würde jetzt die Champions League gewinnen.
Ja, lustige Geschichte wäre es auf jeden Fall. Naja, mal schauen, wie es weitergeht mit den Bayern. Und mal schauen, wie es weitergeht mit Borussia Dortmund. Das liegt ja oft immer nah beieinander, diese Saison halt nicht so. Es ist mal wieder ein Zittersieg gewesen, der aufs Konto von Borussia Dortmund geht. Werder Bremen gegen Borussia Dortmund 1:2. Nach der 2:0-Führung sah ja eigentlich alles nach einem ruhigen Abend aus. Doch dann kam die rote Karte für Marcel Sabitzer kurz vor der Pause und dann kam nochmal richtig Schwung in die Partie. Werder hatte genügend Chancen auf einen Ausgleich. Am Ende gelang den Bremern aber nur der Anschlusstreffer. Und am Ende mal wieder kein gutes Spiel. Aber die drei Punkte gehen eben nach Dortmund. Und geben sie dem BVB recht? Oder wie kann man das Spiel aus deiner Sicht bewerten?
Ich habe irgendwo gelesen, Edin Terzic ist Dortmunds Antwort auf Domenico Tedesco. Und das finde ich, glaube ich, ist eine relativ gute Beschreibung. Es ist reiner Ergebnisfußball. Das ist auch nach diesem Spiel die Haupterkenntnis. Du hattest wieder diese Magic Moments, die Unterschiedmomente bei den Toren von Daniel Mahlen, der als einziger in einer herausragenden Form aktuell ist beim BVB. Und eben von Jadon Sancho, der durch eine gute Einzelleistung zu seinem ersten Tor gekommen ist. Und sonst war da halt viel Durchschnitt beim BVB. Und dieser Durchschnitt reicht aber eben in einer durchschnittlichen Liga. Denn auch nach diesem Spieltag steht man auf Platz 4. Der einzige Konkurrent, der dann noch im Nacken sitzt, ist RB Leipzig. Und das wird irgendwie jetzt der Zweikampf um diesen vierten Platz und damit eben einem direkten Champions-League-Platz in der Liga werden. Positiv herausheben kann man aber dennoch aus schwarz-gelber Sicht, dass der BVB die knappe Führung auch lange, lange in Unterzahl verteidigen konnte. Also das hat man beim BVB eben auch schon anders gesehen. Und die zweite Hälfte war definitiv auch die bessere von Dortmund, auch weil Bremen in Überzahl, fand ich, stellenweise doch sehr, sehr passiv wurde. Und das ist eben auch nicht zum ersten Mal in dieser Saison passiert. Hätte Bremen in dieser Rückrunde nur die zweite Hälfte gespielt, hätten sie 18 von möglichen 24 Punkten geholt und zwar mit einem Torverhältnis von 6:0. Also diese passiven Phasen, die finden bei Bremen immer wieder statt. Also sie sind irgendwie nicht konstant über 90 Minuten. Also aus Bremer Sicht sicherlich ärgerlich, diese Niederlage, weil ja, sie in Überzahl das jetzt nicht in der letzten Konsequenz irgendwie über die Bühne gebracht haben. Und der BVB doing BVB-Things. Also nicht brillieren, aber punkten. Das ist momentan die echte Liebe.
So, und das letzte Spiel von gestern nehmen wir dann auch noch mit. Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. 2:0 am Ende gewinnt Bayer Leverkusen der Rekordsieg. Damit haben sie 21 Siege und damit schon zumindest mal so viel Siege auf dem Konto wie seinerzeit in der besten Saison. Das war diese Vizekusen-Saison. Aber eine Sache muss ich nochmal fragen, Lena Kassel. War es nicht so, dass es ein ganz enges Spiel werden sollte und dass sogar Marco Seifert ein schlechtes Gefühl hatte und sogar geglaubt hat, dass Wolfsburg gewinnt in Leverkusen?
Ja, dachte man. Und ich glaube, die Wölfe hätten durchaus, wenn sie in ihrer kompletten Manneskraft gewesen wären über 90 Minuten, das auch durchziehen hätten können. Aber sie haben eben nach 28 Minuten eine gelb-rote Karte bekommen. Für Jens waren halt dann in Unterzahl. Und dann wird's eben gegen dieses Tiki-Taka-Leverkusen, die 90% Ballbesitz haben und du nur hinterher rennst, halt ein bisschen schwierig. Und so war es dann auch. In der 37. Minute kam dann direkt das 1:0 für Leverkusen durch Teller und in der 86. dann das 2:0 von Wirtz. Und sie haben sehr geduldig gespielt und es war trotzdem wirklich ein Spiel auf ein Tor, 19:2 Torschüsse, 76% Ballbesitz, 51% Zweikampfquote. Also das war wieder mal ein sehr, sehr, sehr souveräner Auftritt von Bayer Leverkusen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass für die Wölfe hier eben halt auch alles ungünstig gelaufen ist, wenn du eben gegen den ungeschlagenen Tabellenführer auswärts ran musst und dann nach 28 Minuten eine gelb-rote Karte bekommst, dann wird es eben schwer, den Tabellenführer vor Probleme zu stellen. Und so ist es dann eben ja weiterhin ein ungeschlagenes Bayer Leverkusen in dieser Saison. Wahnsinn.
Absolut, absolut Wahnsinn. 10 Punkte vor den Bayern. Alles riecht also ein bisschen danach, dass man unterm Bayerkreuz das Vize endlich mal streichen kann. Mal schauen, wie die Saison noch weitergeht. Apropos weitergehen, die weiteren Ergebnisse. VfB Stuttgart schlägt Union Berlin 2:0. RB Leipzig schlägt Darmstadt 98 ebenfalls mit 2:0. Nur 1:0, aber auch geschlagen. FC Augsburg gegen den 1. FC Heidenheim. VfL Bochum unterliegt dem SC Freiburg 1:2. Und Eintracht Frankfurt schlägt die TSG Hoffenheim mit 3:1.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
In der zweiten sieht man besser.
Also ich fange mal so rum an und dann kannst du ja noch mal ein bisschen was erzählen. Noch nie hat eine Mannschaft in der Zweitligageschichte einen derartigen Vorsprung zum jetzigen Zeitpunkt der Saison noch verspielt und den Aufstieg verpasst. Wir reden von natürlich dem FC St. Pauli. Wir reden von 11 Punkten auf Platz 4, 10 Punkte auf Platz 3 und 5 Punkte auf Platz 2. Das also der Vorsprung vom FC St. Pauli mit 51 Punkten nach dem 25. Spieltag. Und Lena, du warst ja dabei, hast gesehen, FC St. Pauli gegen Hertha BSC, den Fußball-MML-Daily-Gipfel. Wie ist denn dein persönliches Aufstiegsbarometer?
Also ich bin auch noch heute sehr, sehr beeindruckt, ob der Dominanz und Souveränität vom FC St. Pauli, weil die Fragezeichen vor dieser Partie waren ja schon durchaus groß, ne? Nach der Niederlage gegen Schalke, dann haben sie irgendwie noch die beiden Verletzungen gehabt mit Eric Smith und Afolayan, also zwei Ausfälle, die irgendwie ja auch ins Kontor hätten schlagen können und dass sie dann trotzdem so ein starkes Kollektiv haben und nicht eine Minute in dieser Partie Zweifel an diesem Sieg aufgekommen sind. Das ist in der Art und Weise, wie sie gespielt haben, schon sehr, sehr beeindruckend. Also sie sind einfach zu gut. Sie gehören in die Bundesliga. Das war so mein erster Gedanke, als ich auch schon in der Halbzeit war. Das ist halt eine Bundesligamannschaft. So. Und das hast du halt gesehen in diesem Spiel. Die eine Mannschaft war es nicht. Und die andere Mannschaft war's. Und das ist ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen gewesen. Und ich glaube, unterm Strich kann man, wenn wir die gesamte Saison angucken, sagen, dass keine Mannschaft so konstant erfolgreich Fußball spielt in der zweiten Liga wie St. Pauli. So. Und egal, wenn sie mal ein Spiel verlieren, und davon gab es nicht so viele, ist das nie, hat es nie zu einer tieferen Erschütterung geführt, ne? Und das war schon wirklich jetzt gegen Hertha einfach ein Klassenunterschied. Man muss sagen, Hertha hat sie jetzt auch nicht wirklich gefordert. Das war ein absolut grottiges Spiel der alten Dame. Also ohne jedwede Inspiration und ohne jedweden Matchplan, wie man St. Pauli vor Probleme stellen möchte, ne? Also das war schon wirklich auch ein Offenbarungseid, muss man dazu sagen.
26 Teams übrigens mit mehr als 50 Punkten sind nach 25 Partien dann eben auch aufgestiegen. 10 Punkte Vorsprung auf Rang 3 wurden noch nie verspielt und seit 16 Heimspielen ist der FC St. Pauli ungeschlagen. Das also die wirklich beeindruckende Statistik in Richtung Bundesliga und nur um es nochmal zusammenzufassen für all die, die es nicht mitbekommen haben. Fortuna Düsseldorf hatte ja am Freitag schon 2:0 gegen den HSV gewonnen. Schalke
Schalke und Paderborn. Paderborn ja auch noch ein Team, das sich Chancen auf den Ausstieg ausrechnen kann. Teilen sich die Punkte. Holstein Kiel ist das einzige Team, das oben zusammen mit St. Pauli dreifach punktet. Wien-Wiesbaden gegen Hannover 96 1:1 und Holstein Kiel gegen den Karlsruher SC 1:0. Die anderen Ergebnisse, da gehe ich da mal davon aus. Kennt ihr vielleicht noch zu erwähnen, dass Greuther Fürth sich so langsam verabschiedet aus dem Aufstiegsrennen. 1:4 verliert man zu Hause gegen Elversberg.
Der Blick aufs Nationalteam.
Zum Abschluss blicken wir noch auf die Nationalmannschaft, denn auch beim DFB-Team hat es am Wochenende Entwicklungen gegeben. In dieser Woche wird Julian Nagelsmann ja seinen Kader für die beiden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande nominieren. Und laut Sky denkt der Nationaltrainer dabei an Jan-Niklas Beste und Alexander Pavlovic. Beide Namen sind auf den ersten Blick sicher etwas überraschend. Der eine vielleicht mehr als der andere. Fändest du es trotzdem gut, wenn die beiden bei den Testspielen mit dabei wären?
Ja, weil die formstärksten und leistungsstärksten Spieler, die einen deutschen Pass haben, eben in die deutsche Nationalmannschaft gehören. Und ich meine, Nagelsmann kann sie sicher beide angucken. Ich glaube, Pavlovic ist noch die wahrscheinlichstere Option, dass er dann tatsächlich auch mit zu EM fährt, weil er eben eine vakante Stelle im zentralen Mittelfeld bedient, die nun mal da ist, ne? Also dieser Worker, dieser positionsgetreue Sechser, den Pavlovic jetzt auch bei den Bayern bekleidet, weil sie ihn auch nicht hatten und man ihn vor der Saison auch nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Und er ist für sein Alter einfach unglaublich gut. Er ist hungrig, er ist noch unberührt und unbelastet. Und ich glaube auch, das ist etwas, was in der Nationalmannschaft Platz finden muss, dass du eine junge, hungrige Mannschaft hast als eine übersättigte. Und ich glaube, sowohl Jan-Niklas Beste, der übrigens auch ein fantastischer Standardschütze ist, auch das könnte ja eventuell ein Gedanke sein hinsichtlich der Europameisterschaft, dass du auch sowas in deinem Kader hast, einen sehr, sehr guten Standardschützen. Also dass eben beides sehr, sehr formstarke, aber auch eben unbelastete und hungrige Spieler sind. Und ich glaube, das ist eine Kombination, die der Nationalmannschaft auf jeden Fall gut tun kann. Ist ja natürlich auch immer so, wie passt man sich dann so in so ein Gesamtgefüge ein? Und ich glaube, da hat natürlich Pavlovic, dadurch, dass er bei den Bayern spielt, schon auch nochmal bessere Karten, ne? Weil er in so einem Star-Ensemble sich auch weiß zu behaupten. Das ist natürlich bei Jan-Niklas Beste nochmal ein anderer Fall.
Auf jeden Fall. Übrigens, nach Daten, den Kader haben wir ja auch rausgebracht am Freitag in der neuen Folge Mike mit AI. Gerne nochmal reinhören, posten wir sonst sicherlich auch nochmal heute und morgen in den Social-Media-Kanälen. Aber vielleicht posten wir es auch nicht, weil wir ja die neue Folge Fußball-MML heute aufnehmen müssen. Und da wird ja wieder wirklich ein Brüller nach dem anderen wahrscheinlich gepostet werden. Und vor allen Dingen erstmal natürlich bei der Aufnahme eingesprochen werden. Ist ja logisch. Muss ja erst was reinkommen, bevor was rauskommen kann. Findest du, dass ich mich gerade um Kopf und Kragen rede?
Das ist vollkommen richtig. Und ich glaube, das sind noch ein bisschen die Nachwirkungen vom Wochenende gewesen. Und von daher sollten wir uns jetzt vielleicht nochmal hinlegen. Also du nimmst jetzt erstmal auf und ich werde jetzt meine Stimme schonen. Es reicht. Ich gehe jetzt nochmal schlafen.
Sehr gut. Leg dich wieder hin. Schön, dass du es trotzdem hier in den Daily geschafft hast. Morgen hören wir uns schon wieder. Dann gibt es eine neue Folge. Wie gesagt, heute eine neue Folge Fußball-MML. Es gibt also reichlich Stoff aus der MML-Familie. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag und vor allen Dingen, Lena, erhol dich. Und das waren heute für euch der ausgeschlafene Mike Nöcker
und die nicht ganz so ausgeschlafene Lena Kassel für Fußball-MML. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.